Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen, liebe Mosaik. Schön, dass wir uns heute Morgen wieder zusammensetzen können und gemeinsam in, wie der Tobi eben schon gesagt hat, eine ganz frische, neue Predigtreihe starten können. Und ich freue mich richtig, dass ich der Erste sein darf, der damit anfängt und dass ich euch mit reinnehmen darf in das, was da auf uns wartet in den nächsten Wochen. Bis zu unserer Sommerpause werden wir diese Predigtreihe nämlich verfolgen. Das ist eine ganz, ganz besondere Predigtreihe, die mir persönlich auch echt wichtig ist und auf die ich mich freue. Und diese Predigtreihe, wie Tobi eben schon gesagt hat, heißt Kirche, wie wir werden, was wir sind. Wir wollen uns also mit dem Begriff Kirche, mit dem Konzept Kirche etwas näher vertraut machen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wie es dir zu Hause geht, ob ihr, also an was ihr denkt, wenn ihr Kirche hört. Viele, glaube ich, denken momentan zumindest nur an Skandale. Das ist das zumindest das Einzige, was man in den Nachrichten von Kirche momentan hört. Oder wir denken an Heuchelei, die jahrhundertelang gut funktioniert hat. Vielleicht denkst du auch an deinen Steuerbescheid, weil das eigentlich das einzige Mal in deinem ganzen Jahr ist, dass du überhaupt das Wort Kirche irgendwo liest. Und dann wollen die auch noch Geld von dir haben. Was verbindest du mit Kirche? Bist du verletzt? Hast du eine Vergangenheit mit Kirche? Bist du vielleicht als Kind getauft und weißt eigentlich immer noch nicht, was das bedeuten soll? Bist du gerne in der Kirche? Findest du Kirche eigentlich blöd? Findest du Glaube an sich ganz cool, aber willst mit Kirche nichts zu tun haben? Weil dich die Leute nerven. Also so an sich, an einen Gott zu glauben, ist ja ganz cool, aber wenn da die Leute nicht wären. Manchmal denke ich das, wenn ich ehrlich bin. Aber nicht heute Morgen, wenn ich eure grinsenden Gesichter sehe, dann ist alles gut. Da freue ich mich, hier zu stehen. Also wir merken auf jeden Fall, es ist irgendwie ein belastetes Thema, wenn wir über Kirche reden. Und das war ein Grund, warum wir das ganz plastisch machen wollen und dieses Wort an den Anfang dieser Predigtreihe gestellt haben und deshalb uns mit Kirche beschäftigen wollen, weil wir sind Kirche und wir wollen mehr lernen, was es bedeutet, das zu sein. Wie wollen wir das lernen? Wir wollen auf Jesus schauen. Wir wollen back to the roots, ganz zum Anfang, zu Jesus, der das Ganze angefangen hat, mal initiiert hat, der so eine Bewegung gestartet hat, die irgendwie innerhalb von 2000 Jahren jetzt global vorzufinden ist. Das wollen wir machen und deshalb schauen wir in den nächsten Wochen ins Matthäus-Evangelium und schauen uns die fünf großen Reden an, die Jesus an seine Nachfolger gerichtet hat. Aber zuvor möchte ich euch noch ein bisschen mehr provozieren. Und zwar mit einem Zitat von einem Theologen, also jemanden, der sich mit Kirche auskennt, aus Amerika. Der Mann heißt Stanley Hauerwas und er hat gesagt, wie eine Gruppe von Menschen, die einen gekreuzigten Gott anbetet, so uninteressant werden konnte, ist ein Mysterium. Es ist ziemlich provokant. Sind wir uninteressant geworden als Kirche? Wenn man der FAZ glaubt, dann ja. Ganz simpel. Weil ich habe vor ein paar Monaten da einen Kommentar gelesen, der ein bisschen länger war, wo es darum ging, dass der Kommentator meinte, eigentlich hat jetzt die Corona-Pandemie endlich bewiesen, was alle anderen schon wussten. Die Kirche ist irrelevant. Die Kirche ist nicht systemrelevant. Ob Gottesdienste in den Kirchen sind oder nicht, ist eigentlich egal. Alle Kirchen haben direkt erstmal alle Türen zugemacht und waren sofort dabei und haben gesagt, kein Problem, wir machen zu, wir machen keine Gottesdienste. Und sicherlich kann man das nicht einfach so einseitig betrachten, aber doch hat mich das ins Nachdenken gebracht, dass das ist, was bei dem Mann stecken geblieben ist, zu sagen, ja. Die Kirche hat sich bereitwillig auch noch selbst abgeschafft und hat irgendwie damit gezeigt, was alle vorher schon wussten. Wir brauchen sie nicht. Wir brauchen sie vor allem nicht, um durch diese Pandemie zu kommen. Und auch sonst, wenn wir nicht unbedingt unsere Kinder taufen wollen, dann brauchen wir die Kirche auf jeden Fall nicht. Was machen wir mit solchen Aussagen? Was machen wir mit Aussagen wie von Stanley Hauerwas, der sagt, hey, ich bin zwar selbst Christ und ich liebe Kirche, aber echt, wir sind echt uninteressant geworden. Wie kommen wir zu dem zurück, was irgendwie Kirche mal war? Stanley Hauerwas meint, Kirche sollte eigentlich ein Abenteuer sein. Und ich hätte Bock, das mit euch herauszufinden, wie das aussieht, wenn Kirche zu einem Abenteuer wird. Deshalb, wie gesagt, back to the roots. Wir fangen heute an. Die erste Predigt heißt Kirche, die Jesusbewegung. Und bevor ihr mit dem ersten Punkt, den ihr jetzt gerade schon unten seht, anfangt, möchte ich euch diesen Text noch ein bisschen zusammenfassen. Dieser Text, den wir uns angeschaut haben, da geht's los. Also es geht wirklich los. Jesus startet seine Arbeit, für die er auf die Erde gekommen ist. Das sagt dieser Vers 17, der sagt, jetzt zu dieser Zeit begann Jesus zu predigen und er begann, Leute zu heilen und so weiter. Ja, das ist der Anfang. Und was macht Jesus dann, als er anfängt, seine Arbeit aufzubauen? Er sucht sich seine ersten Jünger. Seine ersten engen Vertrauten. Jünger ist so ein bisschen so ein altes Wort, aber eigentlich sind es seine Azubis, seine Mentees, seine Trainees, seine wahrscheinlich irgendwann sogar Freunde. Die Leute, die er sich aussucht, um mit ihnen unterwegs zu sein, um den Leuten das weiterzugeben, was er eigentlich da predigt. Nämlich das Reich Gottes, wie es da so heißt. Denn das, was Gott sich vorstellt für diese Welt, wie er sich eigentlich gedacht hat, dass diese Welt aussehen soll, das sagt jetzt Jesus, das kommt jetzt und ich bin derjenige, der das bringt. Und diese Leute, die ich mir jetzt aussuche, die sollen entscheidend dafür sein, um ja, das zu zeigen, wie das aussieht, wenn Gott in der Mitte steht. Wenn Gott auf dieser Welt wieder was zu sagen hat. Und wie dann Gemeinschaft oder auch diese Welt aussieht. Und dieser Text gibt da so den Startpunkt für. Und jetzt wollen wir, nachdem wir das klar haben, uns mal anschauen, was passiert da, als Jesus sich so seine ersten Vertrauten aussucht. So unsere Prototypen. Ja, das sind die ersten Kirchgänger gewesen sozusagen. Das ist der Kern, der alte Kern der Kirche. Später werden sie die Apostel genannt und werden die Leute, die die Kirche bauen und diese Gemeinschaft von Jesus weitertragen. Also, rein in den Text. Ihr habt den ersten Punkt schon eben gesehen. Wir starten mit dem ersten Punkt. Kirche kommt von Alltag. Kirche kommt von Alltag. Denn das ist, wo Jesus seinen ersten Jüngern begegnet. Ich finde das interessant. Wir denken ja bei Kirche zuerst an Sonntag, an ein Gebäude, an einen Gottesdienst. Aber das ist nicht, wo Kirche angefangen hat. Kirche hat angefangen am Arbeitsplatz. Beim Fischen hat sie angefangen. Als Jesus am Seeufer lang geht und diese Fischer da sieht. Und da will ich kurz mal stehen bleiben. Er sieht sie. Er sieht da zuerst die zwei Brüder Andreas und Simon. Und dann die anderen beiden, Jakobus und Johannes. Und er sieht sie. Er sieht, was sie da machen. Es wird uns beschrieben, sie fangen Fische. Wahrscheinlich standen sie so am seichten Ufer, so in Rufweite, und haben mit so Wurfnetzen irgendwie da im seichten Wasser versucht, was zu fangen. Jesus sieht sie. Und er sieht sie mit ihrer Geschichte. Er sieht sie mit dem, was sie tun, mit dem, wer sie sind. Ich finde das total interessant, nur da mal stehen zu bleiben. Das ist das Erste, was Jesus macht. Er sieht dich. Er sieht dich mit deiner Geschichte. Er sieht dich in deinem Alltag. Er sieht dich mit dem, wer du bist. Und er nimmt das wahr. Er spricht sie dann auch an. Und im weiteren Verlauf merken wir dann, was Jesus da wirklich wahrgenommen hat. Weil er nimmt dieses Fischersein nicht einfach raus. Sondern er benutzt es. Er sieht diese Jünger, er sieht sie und er sieht sie fischen und er sieht Potenzial. Er sieht was die Jünger selbst noch nicht sehen können. Er sieht sie für den, wie sie wirklich sind. Und er sieht Leute, die er gerne dabei haben möchte, bei dem, was er da anfängt. Er sieht sie in ihrem Alltag, bei den alltäglichsten Dingen, bei ihrem Job. Und er spricht sie an. Er spricht sie an. Das ist direkt mein nächster Punkt. Das ist auch schon wieder total krass. Jesus spricht jetzt diese Jünger an. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert und das finde ich eigentlich das Krasse dabei. Weil er sagt jetzt zu ihnen so diese simplen Sätze, folge mir nach. Da kommen wir gleich noch zu. Aber er spricht sie an und er fordert direkt was von ihnen. Er sagt, hier, ich habe was vor und du sollst dabei sein. Und auch wenn das für die Jünger wahrscheinlich nicht ganz fremd war, dass so ein jüdischer Gelehrter, so ein Prediger Jünger um sich herum sammelt, da war ihnen doch fremd, dass das auf diese Weise passiert. Normalerweise, wenn man so einem Rabbi, so einem jüdischen Rabbi folgen wollte, dann hat man sich beworben darauf. Dann hat man seine Bewerbungsmappe fertig gemacht, hat die eingereicht und hat darauf gehofft, dass man gut genug ist, um bei den besten Lehrern auch dann genommen zu werden. Und dann eine Ausbildung zu bekommen, die einen dann weiterbringt im Leben. Das war ein Privileg, das war was Besonderes. Aber dafür musste man sich auch anstrengen. Und dass da einfach so ein Rabbi kommt und er derjenige ist, der dich anspricht, das ist nicht alltäglich. Und dass er dann noch kommt und nicht in der Synagoge steht, sondern einfach so auf deinem Arbeitsplatz auftaucht und sagt, hey komm, lass mal alles liegen, komm mal mit, ich habe was Geiles mit dir vor. Das ist nicht ganz normal. Jesus spricht diese Jünger an und nimmt das, was sie haben. Er begegnet ihnen in ihrem Alltag und er sagt zu ihnen, ich sehe, ihr seid Fischer. Voll interessant, ich möchte euch zu mehr machen als das. Ich möchte euch zu Menschenfischern machen. Jesus gibt diesem Alltag eine neue Dimension. Aber dafür brauchst du nicht so eine Abendschule und so eine Ausbildung dann, wo sie dann immer wieder herkommen, sondern er sagt, nee, ihr sollt an mir dran sein und ich will euch in eurem Leben eine neue Dimension geben. Ich will nicht alles, also nicht das, was ihr wart bisher, einfach wegschmeißen, sondern ich will das aufnehmen und ich will mehr draus machen. Jesus spricht dich an, genau so. Er sieht dich mit deiner Geschichte, er sieht mit dem, was du hast, er sieht deinen Job, er sieht deinen Alltag. Und das ist der Ort, wo er dir begegnen will. Nicht nur heute hier am Sonntag in der Kirche. Er will dir an deinem Arbeitsplatz begegnen und sagen, folge mir nach. Lass mich dir mal zeigen, was da noch an Dimensionen ist. Da ist noch mehr. Wo ist das in deinem Alltag? Wo frag dich das mal. Wo ist diese Dimension, die Jesus vielleicht deinem Alltag geben will? Wer bist du? Was sind deine Eigenschaften? Was sind deine Talente? Was hast du, was Jesus vielleicht benutzen will? Wie kann das aussehen, wenn du vielleicht Menschen-Einzelhandelskauffrau bist? Oder Menschenlehrer? Oder Menschenärztin? Wie sieht das aus, wenn jemand Menschenklempner ist? Menschengärtner oder Menschenarchitektin? Wie sieht unser Leben dann aus? Was werden wir erleben? Was hat Jesus da für uns bereit? Und möchte uns einfach in unserem Alltag eigentlich begegnen und sagen, hier ist der Ort, an dem ich dich anspreche. Hier ist der Ort, an dem du mir nachfolgen sollst. Da beginnt Kirche. Nicht am Sonntag, da beginnt Kirche. Am Alltag. Wir sind eigentlich schon mittendrin beim zweiten Punkt, weil wir haben es schon gehört, Jesus sagt, folge mir nach. Deshalb ist mein zweiter Punkt, mehr als Follower. Es gibt nämlich jetzt ja diese Gruppe, diese vier ersten Jünger. Ja, und wir sehen, wie sie einfach das total, dieses Angebot von Jesus annehmen. Ja, er sagt ihnen, folge mir nach und sie stehen jetzt an dieser Weggabelung, ja oder nein zu sagen. Und eine wirklich andere Option gab es eigentlich auch nicht. Also du musst dich schon positionieren. Und sie sagen ja, sie sind dabei. Und sie werden die ersten Jünger. Und wir werden noch ganz, ganz viel von ihnen hören in der weiteren Geschichte, die Bibel schreibt. Aber dann ist da noch diese andere Gruppe in diesem Text. Und die wird nicht mit Namen genannt, da ist nicht Andreas, Simon, Johannes, Jakobus, sondern es ist einfach nur die Menge, die Menschenmenge, die auf einmal da auch anfängt, Jesus hinterherzulaufen. Da gibt es die Jünger, den engen Kreis, wo Jesus sagt, folge mir nach, und es gibt diese Menschenmenge, die auf einmal begeistert ist von dem, was dieser Typ kann. Die zu ihm kommen, die um Heilung bitten, die hören wollen, was er zu sagen hat. Und ich finde das interessant, weil diese Menschenmenge wird im weiteren Verlauf des Kapitels, des Buches noch sehr, sehr lange interessant bleiben. diese ominöse, anonyme Menschenmenge, die später dann irgendwann schreien wird, kreuzige ihn. Das ist die Menschenmenge, die war auch am Anfang dabei. Und ich glaube, da ist so ein Kontrast, der sich hier auftut, zwischen dem engen Jüngerkreis und dieser Menschenmenge, die da auch noch ist. Und wir werden das auch in den nächsten Predigten noch sehen. Wir kommen dann nächstes Mal, starten wir mit der Bergpredigt. Und da ist auch wieder die Rede, dass die Jünger nah an Jesus dran sitzen und die Menschenmenge sitzt unten, ein bisschen weiter entfernt. Ich finde das ganz interessant, was uns das sagen will. Jesus dient dieser Menschenmenge, ja. Er tut Dinge für sie, ja. Er liebt sie, aber sie sind nicht seine Jünger. Sie sind nicht so nah dran. Ihnen ist er nicht beim Fischen begegnet und hat gesagt, hey, ich will euer Mentor werden. Ich will euch nah an mir dran haben. Das ist eine Menschenmenge, die wahrscheinlich, wenn wir ehrlich sind, so lange gerne bei Jesus ist, wie es sich gut anfühlt, wie er etwas für sie tun kann. Sicherlich nicht alle, man kann die jetzt nicht einfach so mal die einzelnen Personen aus dieser Menge rausnehmen und so über einen Kamm scheren, aber doch vom Buch her, von dem, was Matthäus uns beschreibt, von der Dynamik dieser Menge, wer auch immer dann da genau drin war, sehen wir, jetzt sind sie begeistert und später wollen sie ihn sterben sehen. Es ist der gleiche Begriff irgendwie, es ist das gleiche Wort, diese ominöse Menschenmenge. Ich finde das interessant und ich glaube auch da, wenn wir wieder an dieses Rabbinertum, was ich eben erklärt habe mit Bewerbung und so weiter denken, dann fordert uns auch das heraus, weil Jesus nicht diese Follower will. Er will nicht die Klickzahlen, er will nicht die große Menge, die ihn bejubelt und feiert, wenn er irgendwas Cooles macht. Er will die Leute, die nah dran sind. Für die Leute, die persönlich sind, die sich auf ihn einlassen, die bereit sind, auch was hinter sich zu lassen. Es ist nicht so wie bei einem Rabbinertum, wo du dir den Lehrer dann aussuchst, bei dem du gerne wärst und dann schickst du deine Bewerbung hin und dann kannst du noch deinen ganz normalen Job weitermachen und abends gehst du dann immer in die Abendschule bei ihm und gönnst dir mal so die Inspirationsreden, so die kleinen TED-Talks am Abend für dein persönliches Leben, die 5 Steps, how to improve your life. Das ist nicht, was Jesus anbietet. Und auf einmal wird dieses Folge mir nach zu einem ganz anderen. Also auf einmal ist da nicht mehr nur Einladung, da ist auf einmal auch Anspruch. Dass auf einmal Folge mir nach heißt, bleib nicht hier. Lass das zurück, das ist, was die Jünger machen. Die Jakobus und Johannes verlassen nicht nur ihren Job, sie verlassen sogar ihre Familie für Jesus. Ihren Vater, der steht alleine nachher da und darf die Netze putzen. Und sie gehen mit Jesus. Das ist Kirche. Das ist Kirche. Kirche ist nicht was, was abends nochmal passiert bei irgendeinem Programm. Kirche ist nicht was, was dann funktioniert, wenn es bequem ist. Solange es mir gut tut. Kirche ist nicht was, wo ich mich hinsetze, frage, was sind meine Bedürfnisse und wo kann ich die erfüllt haben. Kirche ist Alltag und Alltag mit Jesus. Jesus ist, Kirche ist herausfordernd. Kirche heißt, folge mir nach, lass was zurück. Jesus steht da und er hebt einfach, ich meine, das ist ja ein bisschen schon fast arrogant, würden wir sagen heutzutage. Er hebt einfach den Anspruch und sagt, dein ganzes Leben, lass es halt hinter dir. Guck mal, ich bin hier. Ich weiß nicht, ob die den vorher schon mal gesehen hatten. Also er wohnte wahrscheinlich im gleichen Dorf, aber wissen wir es? Für alle, also von dem, was wir wissen, könnte es einfach sein, dass irgendein random Dude kommt und sagt, hey, was du machst, hör auf damit. Ich bin wichtiger. Kommen wir damit klar, wenn Jesus das uns in unserem Alltag sagt? Ey, ich komme damit manchmal echt nicht klar, wenn Gott mir in meinem Alltag sagt, hey, hör mal auf mit dem, was du tust, ich bin wichtiger. Und ich schaffe das oft nicht, auch so zu leben. Was hindert uns daran, unser ganzes Leben, jeden Bereich, Jesus zu unterstellen, zu sagen, okay, ich gehe all in, ich folge Jesus nach und das bestimmt mein Leben. Wir stehen genau an der gleichen Weggabelung wie diese Jünger, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Jesus sagt zu dir heute, folge mir nach. Und du kannst bleiben, wo du stehst, und das ist okay. Aber dann verpasst du, was es heißt, Jünger Jesu zu sein. Und du verpasst, was es heißt, Kirche zu sein. Und wir verpassen, was es heißt, zu einer Kirche zu werden, wie wir sie eigentlich sein sollten. Ich frage mich, was in den Köpfen dieser Jünger abgegangen ist. Warum sie sich entschieden haben, loszugehen. Sah der Typ irgendwie mega gut aus? Hatte eine krasse, charismatische Ausstrahlung? Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, was sie in dem Moment bewegt hat. Aber ich glaube, sie haben es nicht bereut. Es hat sie sehr, sehr viel gekostet. Es hat sie am Ende ihr ganzes Leben gekostet. Aber ich glaube, sie haben es nicht bereut. Und das ist die Weggabelung, an der wir stehen. Und wo wir uns fragen müssen, ist Jesus genug, damit ich ihm jetzt nachgehe? Oder ist Jesus mein Add-on? Folge ich Jesus in meinem Alltag nach oder ist Jesus mein Begleiter, mein Nachfolger in meinem Alltag, wo es ganz praktisch ist, oft ihn dabei zu haben? Ich glaube, das sind keine leichten Fragen und das ist sehr herausfordernd, aber ich möchte nicht bei der Menschenmenge dabei sein. Ich möchte nah an Jesus dran sein. Ich will erleben, was er für uns auch als Kirche bereithält. Kommen wir zum dritten Punkt. Von der Sonnenblume lernen. Das ist mein dritter Punkt. Und es soll darum gehen, wie das jetzt genau aussieht. Was heißt das jetzt dann, wenn wir wirklich an dem Punkt stehen? Also vielleicht seid ihr jetzt ja noch bei mir und ihr sagt, okay, Step 1 habe ich verstanden. Jesus sieht mich, finde ich mega cool. Jetzt Step 2, folge mir nach. Okay, Jesus will mehr als nur meine Likes. Es geht nicht um so eine große Masse, es geht um echte Beziehungen. Und ja, ich bin all in und ich bin dabei, aber wie sieht das jetzt aus? Was heißt das jetzt, dass ich Jesus nachfolgen will? Dass wir als Kirche Jesus nachfolgen will? Immerhin ist diese Predigt überschrieben mit Kirche, die Jesus-Bewegung. Ja, also wir wollen das ja sein, wir wollen jetzt also in diese Richtung gehen. Wie sieht das aus? Ich glaube, dass Jesus eins auf jeden Fall nicht getan hat. Er hat diesen Jüngern keine Anleitung für ihr Leben gegeben. Das hat er nicht gemacht, sondern er hat einfach gesagt, folge mir nach. Es gibt keine Liste direkt an Geboten, so, das darfst du nicht, wenn du zu mir gehörst. So, 10 Uhr ist Nachtruhe und morgens 6 Uhr ist dann wieder Frühgebet. Also weiß ich nicht, vielleicht gab es es auch, aber das sehen wir auf jeden Fall nicht in dem Text. Sondern es geht um eine Beziehung. Jesus sagt einfach, folge mir nach. Und das Einzige, was die Jünger machen, ist hinter Jesus hergehen. Ich glaube, dass das, so simpel das ist, was wir machen müssen. Nah an Jesus dran sein. Das heißt Nachfolge. Beziehung mit ihm haben. Nicht viel über ihn wissen, sondern nah an ihm dran sein. Nicht viel über ihn reden, sondern viel mit ihm reden. An Jesus dran sein. Das heißt Kirche sein. Kirche ist eine Gruppe von Menschen, die nah an Jesus dran ist. Das sollte uns ausmachen. Dass sich unser Leben um Jesus dreht und dieser Anspruch, mit dem Jesus kommt, zu sagen, hey, folg mir nach, ich hör mal auf mit dem, was du tust, ich bin wichtiger. Da sollten wir irgendwie ein Ja drauf finden. Zu sagen, ja, wenn wir Kirche sein wollen, dann dreht sich unser Leben um Jesus. Vielleicht ist das ein bisschen einfacher, wenn wir wissen, dass Jesus am Anfang zuerst mal die Jünger gesehen hat. Das ist ja jetzt nicht einfach weg. Das ist ja immer noch real. Und wir sehen dann Jesus in den weiteren Geschichten, der mit seinen Jüngern echt cool umgeht und sie bei der Hand nimmt und ihnen viel, viel beibringt und ihnen immer wieder sehr, sehr viel Geduld mit ihnen hat. Wir sind eine Jesus-Bewegung als Kirche. Das ist, was uns ausmacht. Und das sollten wir im Zentrum halten. Deshalb haben wir jetzt diese Predigtreihe. Deshalb beschäftigen wir uns in dieser Predigtreihe nicht mit irgendwelchen Dingen, irgendwelchen alten Schriften, sondern wir beschäftigen uns mit dem, was Jesus zu uns sagen will. Wir fragen, was Jesus sich gedacht hat, als er Kirche begonnen hat. Weil wir nicht anders können. Oder vielleicht können wir doch anders. Ich möchte euch eine Geschichte dazu erzählen, die mir vor 2 Wochen, glaube ich, im Seltersweg passiert ist. Ich saß in meinem Lieblingscafé, jetzt wollen alle wissen, welches das ist. Das ist das Shepherd's. Und wir können nachher darüber reden, warum. Auf jeden Fall saß ich da und ich saß draußen und es ging ein Mann am Fenster vorbei, den ich schon öfter gesehen hatte, als ich da saß. Der ging diese Straße lang. Ich hatte schon öfter mal ihn beobachtet, wie er diese Straße lang geht. Und warum weiß ich das? Weil er blind ist. Und er hatte einen Stock dabei und deshalb blieb er mir auch in Erinnerung, weil ich ihn schon mal beobachtet hatte. Er hatte seinen Blindenstock dabei und rollte vor sich her. Und ich finde es so beeindruckend, wie diese Leute durchs Leben gehen und das so bewältigen und er dadurch irgendwie sich durch die Leute manövriert und sich nicht abbringen lässt davon, wenn er mal gegen einen Stuhl stößt oder sonst irgendwas. Und weil mich das so beeindruckt, und habe ich ihn echt einen Moment beobachtet, wie er das macht. Und dann ist mir was aufgefallen. So beeindruckend das war, wie er das hinkriegt, man hat doch sehr, sehr klar gemerkt, dass er nicht sehen kann. Dass er nicht weiß, wo sein nächster Schritt hingeht. Und das wurde nur noch schlimmer, weil dann irgendwann stieß er gegen einen Blumentopf oder sowas in der Mitte und man merkte, okay, jetzt war er ein bisschen verwirrt, warum da auf einmal was im Weg stand. Und er suchte sich einen Weg drumherum und dann wurde es nur noch schlimmer. Es war nämlich auf einmal so ein 7,5 Tonnen LKW in dieser Straße, der versuchte zu drehen und dann geht ja dieses übelst laute Piepen an, wenn die rückwärts fahren. Und er steht praktisch direkt neben diesem LKW und es dröhnt. Und ich habe mich nur gefragt, boah, wenn für mich das gerade schon laut ist, wie laut muss es für diesen Mann gerade sein? Und ich beobachtete ihn und ich merkte, der kommt immer weiter ab von dem eigentlich richtigen Weg, weil er die Orientierung einfach verloren hat. Vielleicht hat ihn das auch verwirrt, dass auf einmal da so ein LKW in der Fußgängerzone ist, keine Ahnung. Und egal, wie sehr er sich angestrengt hat, man hat genau gemerkt, er weiß gerade nicht mehr, wo es lang geht und er wird jetzt eine ganze Weile brauchen, bis er wieder den richtigen Weg eingeschlagen hat. Und ja, mich hat das beeindruckt, mit welcher Kraft und mit welchem Mut und Durchhaltevermögen er das gemacht hat. Und trotzdem bin ich ins Stutzen gekommen, vor allem als ich diese Predigt jetzt vorbereitet habe und wieder an ihn denken musste. Wenn wir Kirche ohne Jesus machen, dann können wir das machen. Wir können uns anstrengen. Wir werden sicherlich auch mal hin und wieder gute Zeiten haben. Wir werden irgendwie ein cooles Gefühl erzeugen können. Wir werden schon zurechtkommen. Wir werden vielleicht sogar einander helfen können, unser Leben zu verbessern und wirklich voranzukommen. Langsam, aber Schritt für Schritt, wenn wir uns nur zusammenreißen und anstrengen. Aber wir bleiben ohne Jesus wie der Blinde im Seltersweg. Wir bleiben ohne Orientierung. Wir mühen uns ab und merken doch immer wieder, dass uns dann die Orientierung fehlt, wenn wir Jesus nicht haben. Wir dürfen diese Abhängigkeit zu Jesus nie verlieren. Das ist alles, was wir haben. Da hat Kirche begonnen und da wird sie enden, bei Jesus. Wir hören auf, Kirche zu sein, wenn wir nicht mehr nah an Jesus dran sind. Und wieso heißt jetzt dieser letzte Punkt, von der Sonnenblume lernen? Ich habe eine Sonnenblume mitgebracht. Eine sehr schöne Sonnenblume. Und ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber Sonnenblumen drehen sich mit der Sonne am Tag über. Und die richten sich praktisch, am Morgen sind die praktisch nach Osten ausgerichtet und dann wandern die mit der Sonne und am Abend stehen die im Westen. Und ich finde das ein total schönes Bild, weil so wie die Sonnenblume immer auf die Sonne ausgerichtet ist, weil sie weiß, das ist die Kraftquelle, die sie braucht, um zu wachsen, so sollten wir ausgerichtet sein auf Christus, weil wir wissen, dass wir ohne ihn nicht vorankommen. Ohne ihn gehen wir einfach ein. Ja, so wenn ich die jetzt in irgendeine dunkle Kammer stelle, dann läuft es einfach nicht mehr. Und ich glaube, wir können echt was von so einer kleinen Sonnenblume lernen. Und ich glaube, wir können was haben, was wir nicht von ihr lernen sollten. Es war mir nämlich neu, dass Sonnenblumen, also man nennt es ganz übrigens Heliotropismus, ja, ich habe das nachgelesen, dass die das sich praktisch ausrichten. Ich habe nachgelesen, das wusste ich auch nicht, die hören damit irgendwann auf. Wenn die groß sind, groß gewachsen sind und praktisch die Wachstumsphase aufhört, dann hören die Sonnenblumen auf, sich zu drehen, weil sie es nicht mehr brauchen. So, weil sie jetzt schon in dem Punkt sind, wo sie jetzt nur noch darum geht, zu bestäuben und keine Ahnung was. Und Leute, den Fehler dürfen wir nie machen. Zu denken, dass wir erwachsen sind als Kirche, dass wir Jesus nicht mehr brauchen, dass ich auch in meinem eigenen Leben Jesus nicht mehr brauche. Da will ich nicht so sein wie eine Sonnenblume. Wir müssen uns diese Abhängigkeit erhalten. Wir müssen verstehen, dass es alles ist, was wir haben. Und wenn dann gesagt wird, wenn wir damit konfrontiert werden, dass also Kirche uninteressant ist und dass Kirche irrelevant geworden ist, dann müssen wir uns dieser Realität stellen und wir müssen uns diese Fragen stellen lassen und versuchen, Antworten zu finden auf die Fragen unserer Zeit und warum Jesus relevant ist für diese Zeit. Aber wir müssen vor allem eins klar haben vor unseren Augen. Jesus ist alles, was wir haben. Wir haben nicht mehr, wir haben aber auch nicht weniger. Und wenn diese Welt uns sagen will, wir sind irrelevant geworden, dann müssen wir nur auf Jesus schauen. Weil Jesus ist das, was wir dieser Welt geben können. Und wir haben, sie hat, also wirklich, dieser Typ in der FAZ, der hat ja recht. Wenn wir ohne Jesus unterwegs sind, dann haben wir wirklich nichts zu geben. Dann sind wir irrelevant für diese Welt. Aber wenn wir auf Jesus schauen, wie diese Sonnenblume immer ausgestreckt bleibt, ja, dann wird es genauso sein, dass Leute uns anschauen und anhand unseres Stängels erkennen können, wo Jesus gerade steht. Wie viel Uhr wir gerade haben. Das dürfen wir uns nicht verlieren. Wir dürfen auch uns mal klar machen, zu sagen, das ist was, was wir haben. Das ist was, was wir dieser Welt geben sollten. Jesus. Wir sollten ihr Jesus zeigen, weil er ist der Anfang dieser Kirche. Er ist, was Kirche ausmacht. Wir sind im Kern nur das. Nur Jesus-Bewegung. Und ich habe gesagt, es geht darum, nah dran zu sein an Jesus. Und wie machen wir das jetzt? Wir haben uns für diese Predigtreihe eine Variante ausgedacht, wie wir das machen können gemeinsam. Wie wir nah an Jesus dran sein können. Wir wollen mit euch gemeinsam während dieser Predigtreihe einen Bibelleseplan durchgehen. Keine Sorge, es ist nicht so super viel. Ihr seht diesen Plan jetzt neben. Und diesen Plan wollen wir mit euch durchgehen. Letzten Endes lest ihr dann durch die Predigttexte. Ihr lest die 5 großen Reden im Matthäus-Evangelium, die Jesus an seine Jünger gerichtet hat, an uns gerichtet hat, an die gerichtet hat, die nah an ihm dran sein wollen. Das wollen wir tun. An den Wochentagen, seht ihr, habt ihr immer dann einen Plan, einen Leseplan, ein paar Verse. Und wenn ihr es dann doch mal nicht schaffen solltet in der Woche, dann habt ihr noch das Wochenende, um dann aufzuholen. Und ich würde mich freuen, wenn wir das gemeinsam Tag für Tag machen. Wenn wir mal innehalten und mal hören, was will denn Jesus uns eigentlich sagen? Was will er mir sagen, persönlich, dir persönlich, aber was will er auch uns als Kirche sagen? Deshalb möchte ich dich bitten und dich herausfordern, nimm dir Zeit, jeden Tag, um nah an Jesus dran zu sein und um ihm zuzuhören und dir darüber Gedanken zu machen, was diese Verse, die du da jeden Tag liest, mit deinem Leben und mit uns als Kirche zu tun hat. Lasst uns nicht sein wie Blinde. Lasst uns sein wie Sonnenblumen. Lasst uns Nachfolger sein. Lasst uns Jünger sein. Ihr könnt diesen Plan auch direkt downloaden und ihr werdet ihn auch nachher nochmal bei Instagram finden und da könnt ihr auch einen Screenshot machen. Also wir packen es wieder wirklich überall hin. Ja? Also ihr dürft es nicht, ihr habt keine Ausrede. So. Lasst uns diese Möglichkeit nutzen, nah an Jesus dran zu sein. Lasst uns die Möglichkeit nutzen, gemeinsam eine Jesus-Bewegung zu sein. Lasst uns werden, was wir sind. Seine Kirche. Amen.